Heute Abend ist was? Oder heute Nachmittag, glaube ich sogar. Fußball-WM Endspiel. Interessiert keinen, fast keinen. Also ich bin ja Fußballfan, aber ich weiß nicht mal die Uhrzeit, wenn es losgeht. Dieses Jahr ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Das liegt vielleicht auch an der deutschen Mannschaft. Aber heute Abend schon werden die Online-Medien und die Nachrichten verkündigen, wer Weltmeister geworden ist. Morgen wird es in allen Zeitungen stehen. Und wenn ihr morgen am Arbeitsplatz seid, wird das wahrscheinlich eines der Gesprächsthemen sein. Alle Welt bezeugt, wer der neue Weltmeister ist. Ich tippe mal auf Argentinien, aber ist egal. Es geht um Zeuge sein und das soll auch heute unser Thema sein. Aus Johannes 1, Vers 19 bis 34. Letzte Woche hattet ihr das Thema Leben in der Erwartung dessen, der kommt. Dann habe ich gedacht, dann mache ich die Überschrift Leben als Zeuge dessen, der kommt. Leben als Zeuge dessen, der kommt. Wir lesen dazu Johannes 1, Verse 19 bis 34. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren von den Pharisäern abgesandt. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Es geht also um Zeuge sein, lesen wir im ersten Vers, und dies ist das Zeugnis des Johannes, Johannes des Täufers, sein Zeugnis. Und deswegen geht es heute um den Zeugen, der Zeuge, das Zeugnis und den Bezeugten. Die drei Dinge sind in diesem Text aufzufinden. Der erste Gedanke, der Zeuge. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge berichtet, was er gesehen hat, was er beobachtet hat. Ein Augenzeuge. Natürlich gibt es auch die anderen Sinne, mit denen wir bezeugen oder was erleben. Aber vor Gericht sind oft die Augenzeugen, die was beobachtet haben, entscheidend. Und die Apostel, sie waren Zeugen. Da gehört der Johannes der Täufer nicht dazu. Aber die anderen Jünger, die Jünger Jesu, die sind Zeugen. Die haben Jesus beobachtet von Anfang an. Sie sind ihm nachgefolgt, haben auf seine Lehren gehört, haben gesehen, wie er gekreuzigt wurde, wie er auferstanden ist. Also das haben sie nicht beobachtet, aber den Auferstandenen haben sie gesehen. Sie haben beobachtet, wie er aufgefahren ist in den Himmel. Das haben sie alles gesehen. Sie waren Zeugen. Und davon berichtet der andere Johannes, nämlich der Jünger, in 1. Johannes. Ganz am Anfang, 1. Johannesbrief 1, Vers 1 bis 4, da heißt es, was von Anfang an war, was wir gehört haben, also das ist auch ein Sinn, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, wir denken da an den Thomas natürlich, vom Wort des Lebens, nur das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir. Sie haben gesehen, sie haben gehört, sie haben betastet, sie haben Jesus erlebt, sie haben mit ihm geredet. Die Apostel waren Zeugen und so ist auch der Johannes, der Täufer, ein Zeuge. Er war Zeuge. Wir lesen im Johannes-Evangelium, Vers 19, über den Johannes in unserem Predigtext ganz am Anfang. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Er bezeugt. Die Priester und Leviten, die frommen Juden, die sandten zu ihm, oh, wer bist du denn? Sag's uns. Wir kapieren das nicht so ganz. Bist du vielleicht der Messias, der Christus? Auf den haben die Juden ja gewartet. Und er sagt, nee, der bin ich nicht. Ja, bist du vielleicht der Prophet? Es gab manche Juden, die sich da auf 5. Mose berufen haben, da redet Mose von einem Propheten, der nach ihm kommen wird. Und manche Juden haben den gleichgesetzt mit dem Messias, manche haben es getrennt. Sie haben gesagt, hey, bist du der Prophet, der kommen soll? Vor dem Messias? Und er sagt, nee, bin ich auch nicht. Ja, vielleicht bist du Elia. In Malachi 3 steht, dass Elia zuerst kommen soll, bevor der Messias kommt. Und deswegen haben die Juden gedacht, ah gut, dann ist er vielleicht Elia. Und er sagt, nee, bin ich auch nicht. Bin ich auch nicht. Jesus sagt später über den Johannes den Täufer, ja, das war der Elia. Das wusste nur der Johannes der Täufer nicht. Und es war auch keine Reinkarnation vom Elia, wie wir das uns vielleicht vorstellen mögen, sondern in Lukas 1, Vers 17 heißt es über diesen Johannes den Täufer, als der Engel dem Zacharias dessen Geburt ankündigt, sagt der Engel zum Zacharias, und er, also Johannes der Täufer, wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Also ist nicht gleich Elia, aber er hat die Botschaft und er verkündigt so im Namen Gottes, im Geist, im Heiligen Geist, er verkündigt diesen Messias, er weist auf ihn hin. Aber auf die Frage, bist du Elia, sagt Johannes der Täufer auch, nee, bin ich nicht. Ja, wer bist du dann? Wer bist du dann? Und er sagt, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet dem Herrn den Weg. Er hat eine Botschaft. Über ihn heißt es, dass er von dem Licht zeugen wird. Er wird über Jesus berichten, Botschaft geben, ihn bezeugen. Und er ist ein Prediger in der Wüste. Mit der Wüste können wir jetzt gerade nicht so anfangen, weil es so kalt ist. Aber in der Wüste ist es normalerweise sehr heiß. Und der Johannes der Täufer hat tatsächlich in der Wüste von Judäa gepredigt. Das ist keine Sahara-Wüste, wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern eine felsige, steinige Wüste. Aber da wächst nichts. Das ist eine lebensfeindliche Welt, die den Tod bringt. Und da hat er gepredigt und hat das Licht da reingebracht. Er hat von Jesus bezeugt. Er hatte eine hellmachende Botschaft an diesem lebensfeindlichen Ort. Für die Juden hat die Wüste eine besondere Rolle gespielt. Da gab es diesen großen Versöhnungstag bei den Juden, wo sie Verbindung mit Gott hergestellt haben. Da haben sie zwei Ziegenböcke gehabt. Den einen haben sie geopfert und das Blut an den Vorhang gesprengt in der Stiftshütte. Und der hohe Priester konnte einmal im Jahr da reingehen, um Versöhnung für das Volk zu erbeten von Gott. Und der andere Ziegenbock, der Azazel, der wurde zu Azazel geschickt, was auch immer das sein mag. Aber das Volk, die Priester als Stellvertreter des Volkes, die mussten die Hand auf diesen Ziegenbock legen und die Schuld des ganzen Volkes von einem kompletten Jahr auf diesen Ziegenbock legen. Und dann wurde dieser Ziegenbock in die Wüste hinausgesandt. Daher haben wir auch das Wort Sündenbock. Der wurde da hinausgesandt. Der hat die Sünden des Volkes getragen, hinaus in die Wüste, in diesen lebensfeindlichen Ort, wo die Juden eigentlich nichts zu suchen hatten, wo sie gesagt haben, da ist der Tod. Da bringen wir auch unsere Sünde raus. Im Neuen Testament war das klar, denn der Sünde soll ist der Tod. Die wussten schon, unsere Sünde hat die Todesstrafe eigentlich verdient. Und ich habe mal ein Jahr in meiner Jahreslese, habe mir mal die Mühe gemacht, aufzuschreiben, die Todesstrafe im Alten Testament. Für was es alles die Todesstrafe gab im Alten Testament. Und wir würden natürlich denken, ja gut, Ehebruch ist dabei. Und da sind viele sexuelle Vergehen dabei. Aber zum Beispiel eigene Kinder dem Moloch, das waren Götze, weihen, darauf stand die Todesstrafe. Das Sabbatgebot zu brechen, darauf stand die Todesstrafe. Zauber, Götzendienst, Unterdrückung von Witwen und Waisen, darauf stand die Todesstrafe. Und eine ganze Latte, ich habe 46 Verse rausgesucht. Die Juden wussten sehr wohl, meine Schuld, da ist keiner von uns frei, hat den Tod verdient und deswegen lege ich meine Hand auf diesen Assas, auf diesen Sündenbock und der geht hinaus in die Todeswelt der Wüste. Und da hat Johannes der Täufer das Licht der Welt gebracht. Er hat gepredigt. Und nicht nur die Apostel, nicht nur der Johannes der Täufer, sondern auch ich, du, wir sind Zeugen. Wir sind keine Augenzeugen. Keiner von uns hat Jesus gesehen mit den Augen. Aber wir sind, ich nenne es mal so, Wirkungszeugen. Wir können bezeugen, was Jesus in unserem Leben bewirkt, was er verändert hat, was er tut, wie er handelt in unserem Leben, wo wir ihn erleben. Und dafür sind wir Zeugen. Und das kann man auch mit Worten tun. Wir sagen immer, ja, die Taten reden auch. Natürlich, klar, logisch. Aber man kann das auch mit Worten tun. Und man kann es auf zwei Arten tun. Das eine ist die Predigt, wie der Johannes der Täufer. Er sprach, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Und man kann die Botschaft von Jesus Christus verkündigen, Und das hat er gemacht und das können auch wir machen. Aber nicht alle von uns sind dazu berufen oder fühlen uns wohl, wenn wir vorne auf einer Kanzel oder einem Altar oder so ein Podest stehen und über Jesus predigen. Das ist nicht jedermanns Art, das ist okay. Aber trotzdem hat keiner von uns die Entschuldigung, die Botschaft nicht weiterzusagen. Der Paulus war auch nicht der Brüllerredner. Und der Petrus hat gesagt, oh, manches von ihm ist sehr schwer zu verstehen. Ich kapiere es auch nicht, was er sagt. Also keiner von uns hat eine Ausrede. Aber wenn du sagst, boah, ich habe nicht so viel Ahnung über Jesus, ich habe noch nicht so viel in der Bibel gelesen, dann kannst du zumindest ein Zeugnis geben, was Jesus bei dir bewirkt im Leben, was er tut. Und ich bin mir sicher, dass Jesus was in deinem Leben tut, wenn du ihn lässt. Und das können wir weitergeben. Wir machen gerade diesen Alpha-Kurs in unserer Gemeinde in Dettingen. Alpha-Kurs ist so ein Kennenlernkurs für Nichtgläubige, die einfach mal in Berührung mit dem Christentum und dem christlichen Glauben kommen wollen, mit Jesus. Und da gibt es immer, das sind so, keine Ahnung, 20 Abende oder so. 10 nur. Mir kam es nicht 20 vor. Aber es war auch ein Wochenende dabei. Und da gibt es immer so ein Video, wo inhaltlich was vermittelt wird über ein Thema, was weiß ich, Jesus ist Gott. Und da wird aus der Bibel berichtet und was sagt die Bibel dazu. Und dann gibt es immer auch ein Zeugnisteil, wo Leute interviewt werden, die eine Veränderung erlebt haben, wie zum Beispiel Kriminelle, die eine Lebensveränderung erlebt haben oder Kranke, die geheilt wurden, die das ganz praktisch erlebt haben, wie Jesus sich verändert hat. Und das kann jeder von uns. Und das kann euch auch keiner abstreiten. Wenn du sagst, hey, Jesus hat mir eine tiefe Freude ins Herz gegeben, kann der andere sagen, ja gut, glaube ich nicht. Dann kannst du sagen, doch, erlebe ich so. Kann der andere 20 Mal sagen, das glaube ich nicht. Aber das ist deine Erfahrung mit Jesus. Du bist Zeuge. Ein Zeuge weist ja auf jemand anderen hin. Wir haben oft das Problem in unserer Gesellschaft, dass wir immer auf uns hinweisen. Es geht schon beim Bewerbungsgespräch los, muss man immer seine, was man alles kann und ich bin der Beste und ich bin der Einzige, der geeignet ist für diese Aufgabe und diesen Beruf. Nimm mich! Und wir sind alles so, schaut mich an, ich bin der Beste und der Größte und heute Abend sehen wir den weltbesten Fußballspieler wahrscheinlich und ich. Es dreht sich alles um mich. Beim Zeuge sein dreht sich nicht um mich, sondern um den anderen. Es dreht sich um Jesus. Und das hat leider auch in unserer christlichen Welt Einzug gehalten, dass sich alles um mich dreht. Hauptsache ich fühle mich wohl, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache Jesus heilt mich, Hauptsache Jesus begegnet mir. Das stimmt ja alles und ist auch alles wichtig. Aber letztendlich geht es um die Ehre, um die Herrlichkeit Gottes, nicht um meine. Ich bin nur ein Zeuge. Zweiter Punkt, was bezeuge ich eigentlich? Es geht ums Zeugnis. Auch da, wenn wir das Zeugnis der Jünger angucken, die Jünger oder auch Apostel, wie sie genannt wurden, wir haben ja gerade gehört, sie sehen, sie betasten, sie haben von ihm gehört. Aber ja, gut, sie sind Zeugen, aber was bezeugen sie eigentlich? Und dann kommt in Vers 5 vom 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Jetzt geht es ums Zeugnis. Ja, gut, ihr habt Jesus gesehen, aber wer ist der? Was soll das überhaupt? Das ist die Botschaft. Und dann heißt es in Vers 7, das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das ist der Kern der Botschaft. Das Blut Jesu, seines Sohnes, also Gottes Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Er ist der Erretter und er ist Gottes Sohn. Das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. Und der Johannes, der Täufer, sagt genau dasselbe. Er sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Er ist der Erretter von Sünde. Und dann sagt er am Schluss, auch also am Schluss von unserem Predigttext, und ich habe gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Er ist Gottes Sohn, er ist der Retter. Das ist das Zeugnis, was ich abgebe. Und das darf ich auch bezeugen. Jesus ist der Retter, Jesus ist Gottes Sohn. Warum ist es überhaupt wichtig, dass wir Zeugnis geben? Warum ist es überhaupt wichtig? Wir sind doch errettet. Uns geht es doch gut. Ja, aber hier hat es noch ein paar Stühle frei. Da könnten andere sitzen. Der Jünger Johannes schreibt am Ende seines Buches in Johannes 20, Vers 30 und 31, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese, also diese Wunder, diese Zeichen, das, was wir gesehen, das, was wir betastet, gehört haben, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das ist die Botschaft der Apostel. Das ist die Botschaft von Johannes der Täufer. Das ist unsere Botschaft. Warum? Damit ihr glaubt. Heißt es auch vom Johannes dem Täufer in Johannes 1, Vers 7. Da heißt es, der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Das ist der Grund, warum er kam, warum er das bezeugt hat, was sein Auftrag war. Und das ist auch mein Auftrag. Ich bezeuge Jesus, damit andere glauben, damit andere nicht verloren gehen. Wenn du Liebe hast, und die hast du, weil Jesus in dir lebt, dann hast du auch die Liebe für deine Mitmenschen, dass sie nicht verloren gehen. Und dann ist es wichtig, dass wir Zeugen sind. Was beinhaltet dieses Zeugnis? Wir haben es schon gehört, dass der Welt Sünde trägt. Das Problem von uns Menschen ist die Sünde. Ganz einfach. Also einfach gesagt, aber es ist ein schwerwiegendes Problem. Es führt zum Tod, denn der Sünde soll ist der Tod. Deswegen ist es notwendig, dass wir Buße tun, dass wir umkehren, 180 Grad umdrehen. Und das hat der Johannes gepredigt, der Johannes der Täufer, tut Buße, kehrt um. Und er hat mit Wasser getauft. Jesus sagt später, ihr müsst nicht nur mit Wasser getauft werden, sondern auch mit dem Geist. Das ist eine zweifache Sache wichtig. Johannes hat nur mit Wasser getauft. Er hat nur die Botschaft der Umkehr gehabt. Später erleben wir das in der Apostelgeschichte. Das sind Leute in Ephesus, die sind getauft auf die Taufe des Johannes. Auf diese Wassertaufe. Diese Taufe zur Umkehr. Ihr müsst umkehren. Ja, gut, machen wir. Aber da fehlt noch was. Buße allein reicht nicht. Es reicht nicht zu sagen, es tut mir leid oder ich tue es nie wieder. Das macht mich vor Gott noch nicht gerecht. Das ist zwar wichtig, absolut wichtig, dass wir umkehren, Buße tun und sagen, hey, ich habe gegen dich gesündigt. Aber das reicht nicht. Stellt euch mal einen Bankräuber vor, der eine Bank überfallen hat und der beim Richter dann auftaucht und jede Menge Beweismaterial liegt vor, Videobilder und Augenzeugen, und das Geld wurde bei ihm gefunden. Also ist offensichtlich, er ist der Bankräuber. Und er würde zum Richter sagen, ja, Entschuldigung, es tut mir echt leid, ich mache es nie wieder. Würde der Richter sagen, schön, aber Sie haben die Bank überfallen, ich muss Sie für 10 Jahre, 15 Jahre einkasteln. Die Juden wussten sehr wohl, dass die Todesstrafe auf die Sünde steht. Es reicht nicht, oh, es tut mir leid oder ich mache es nie wieder. Das ist zwar wichtig und wenn es von Herzen ist, ist es echt richtig wichtig, aber es reicht noch nicht. Buße allein reicht noch nicht. Advent allein reicht noch nicht. Advent heißt ja oder ist ja eigentlich eine Bußzeit. Viele wissen das gar nicht. Aber zum Beispiel in der evangelischen Kirche hat man so ein lilanes Parament, also so ein, wie sagen die Konfirmanden, so ein Teppich, der am Altar hängt, lilafarben, das ist die Farbe der Buße. Es ist eine Bußzeit, dass wir umkehren, das ist wichtig. Aber was wäre Advent ohne das Christfest am 24. und 25. Dezember? Stellt euch das mal vor, wir würden alle Advent feiern und Weihnachten fällt dieses Jahr aus. Pech gehabt. Advent ohne Christus ist sinnlos. Absolut sinnlos. Ist ein schönes Fest, vielleicht, bei vielen gibt es ja Streit über Weihnachten. Aber vielleicht ist es ja ein schönes Fest, ein kuscheliges Fest, man kriegt Geschenke, es ist hoffentlich warm in der Stube, man isst schön, man sieht wieder Leute, die man sonst lange nicht gesehen hat, singt vielleicht sogar Weihnachtslieder, Stille Nacht, Heilige Nacht, hört irgendwelche Geschichten, Weihnachtsgeschichten vielleicht sogar. Aber wenn Christus nicht im Zentrum von Weihnachten steht, dann ist es umsonst, dann ist auch die Adventszeit umsonst. Auf was fiebern wir dann hin? Warum haben wir Lichter am Adventskranz? Sie weisen auf das Licht der Welt hin. Es geht um den Bezeugten, um Jesus. Er ist der Messias, er ist der Christus, er ist der Herr. Meine Buße bringt nichts, wenn Jesus nicht für meine Sünde auch gestorben wäre. Erst er macht die Umkehr zu Gott überhaupt möglich, dass ich Gemeinschaft haben kann mit Gott, dass ich rein bin von meiner Sünde, dass mir die Sünden vergeben sind. Das ist schon wichtig, dass ich die umkehre, absolut. Aber erst durch Jesus wird es effektiv. Erst durch Jesus geschieht echte Vergebung. Der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jesus, um ihn geht's. Und der Johannes sagt es, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist seine Botschaft. Ihm geht's um Jesus. Jesus ist der Mittelpunkt. Ich bin nur ein Hinweisschild. Das ist alles. Du bist nur ein Hinweisschild. Nehmen wir mal an, ihr fahrt nach Hamburg. Ist ja relativ weit von hier. Und ihr fahrt da auf die A8 und nachher A5 und A1 und was weiß ich. Und irgendwann seht ihr ein Schild, das erste Mal so ein großes blaues Schild an der Autobahn. Hamburg, 520 Kilometer. Schön, dass es dieses Hinweisschild gibt. Aber stellt euch mal vor, ihr würdet das Auto an diesem Hinweisschild parken und sagen, juhu, ich bin in Hamburg. Das macht keinen Sinn. Das Hinweisschild ist nur ein Schild. Die Botschaft ist wichtig, für alle, die dran vorbeifahren und sagen, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Absolut wichtig, die Botschaft. Aber das Schild an sich ist, wie sagt Johannes der Täufer? Ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhe binde, auf Neudeutsch gesagt. Oder den Klettverschluss zumache. Sklavendienst. Nicht mal ein Sklavendienst nicht mal das bin ich eigentlich wert im Vergleich, wenn ich Jesus angucke. Ich bin nur ein Hinweisschild. Es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Jesus ist der Herr. Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebne den Weg des Herrn. Ich habe hier ein bisschen, bin im Rückstand, das ist aber ganz normal bei mir. Jesus ist der Herr. Jesus macht den Unterschied. Der Herr, er muss mein Herr sein. Sonst bringt das ganze Gedöns um Advent und Weihnachten gar nichts. Wenn es nicht persönlich wird, wenn es nicht mein Herr und Heiland, meiner Retter, der Mittelpunkt meines Lebens wird und wo ich sagen kann, ich bin nur ein Hinweisschild, er ist der Herr, ich bin eigentlich ein Sklave. Auch viele Apostel schreiben das am Anfang ihres Briefes, den sie an die Gemeinden schicken. Ein Sklave Jesu Christi, ein Diener Jesu Christi, das bin ich. Aber es ist eine große Ehre. Das ist nichts Verachtendes, sondern es ist eine große Ehre, vom Herr aller Herren ein Diener zu sein, angestellt zu sein bei ihm, zu sagen, hey, ebne meinen Weg. Das bist du. Du darfst den Weg des Herrn ebnen. Vor einer Woche oder so wart ihr ganz groß in den Nachrichten. Wahrscheinlich wart ihr alle stolz. Ist Wendlingen im Heute-Journal erwähnt worden, in der ARD-Tagesschau, wegen dieser Bahn, ICE-Trasse, und das Symbol dieser Trasse ist natürlich diese Brücke übers Vilstal bei Wiesensteig. Aber es geht nicht um Wendlingen, es geht auch nicht um Ulm, es geht auch nicht um die Brücke, ums Vilstal, es geht auch nicht um die Bauarbeiter, die jahrelang, und ihr habt es wahrscheinlich beobachtet, Brücken gebaut, Tunnel gebohrt, Trassen gelegt, Hochspannungsmasten oder wie man das sagt, so elektrifiziert haben. Die haben das alles gemacht, die haben diesen Weg geebnet für diese Trasse, die sind durch die Schwäbische Alb, haben sie durchgebohrt, haben Brücken gebaut über die Täler, die haben den Weg geebnet, dass dieser ECE endlich fahren kann. Aber auch der ECE ist eigentlich nicht das Entscheidende. Was ist das Entscheidende für die Bahn? 15 Minuten Zeitersparnis. Das war ein 4 Milliarden Euro wert. Ich will das nicht beurteilen, kann ich auch nicht. Ich freue mich mal irgendwann, vielleicht diese Strecke mit dem ICE fahren zu können. Aber es geht mir darum, die Bauarbeiter, wenn die das sehen, oh, an der Brücke habe ich mitgearbeitet oder an dem Tunnel habe ich mitgebohrt. Das ist eine Ehre für die. Aber ich habe den Weg geebnet, dass diese ICE endlich von Wendlingen, also irgendwann mal von Stuttgart aus, aber jetzt gerade von Wendlingen bis Ulm und noch weiter fahren kann. Wir haben den Weg geebnet. Und das darf ein Bild für dich sein. Du bist so ein Wegebner. Ich bin ein Wegebner. Das ist mühsam, das dauert, kriegst keine große Beachtung. Gut, der Kretschmann hat wahrscheinlich den Bauarbeitern gedankt, aber das war alles. Nicht mal die Hand geschüttelt. Aber ich darf Jesus dienen. Ich darf ihm den Weg ebnen. Und ich darf in der Wüste predigen. Symbolische Wüste. In unserer Welt, in unserem Umfeld, das ist Wüste. Ich habe einen Bekannten, der ist schwer krank an ALS. Das ist im letzten Jahr so richtig ausgebrochen. War ein Übersportler. Jetzt läuft er mit dem Rollator. Er hat letztes Jahr auch seine Frau verloren. Also nicht, dass sie gestorben wäre, sondern sie hat ihn verlassen. Und er hat seine Firma aufgeben müssen, die hauptsächlich in Russland und China investiert hatte. Könnt ihr euch vorstellen, dass der eine Wüstenzeit erlebt? Ich habe einen Kollegen oder einen Ex-Kollegen an der Klostermühle, der einen Gehirntumor hat. Und wenn Gott nicht ein Wunder tut, dann wird er sterben. Gut, wir alle sterben irgendwann, aber er ist eigentlich noch zu jung, um zu sterben. Das ist furchtbar. Wir leben in der Wüste. Wir haben Krieg in der Ukraine. Wir haben immer noch Corona, Schulden und was weiß ich. In deinem Umfeld geht es vielleicht drunter und drüber. Deine Familie ist zerstritten. Wir leben in der Wüste. Und da ist es doch eine Ehre, wenn du, wenn ich ein Licht reinbringen dürfen, sagen dürfen, hey, es gibt ein Licht. Und zum Schluss, wie kann ich das machen? Ganz praktisch. Wie kann ich das machen? Wie könnt ihr das machen in Wendlingen, Könken oder wo er sonst auch lebt? Wie kann ich ein Licht sein? Wie kann ich ein Prediger in der Wüste sein, der dem Herrn den Weg ebnet? Hey, die Advents- und Weihnachtszeit ist eine super Gelegenheit dazu. Und viele Christen sagen, oh, es ist alles so viel Primborium drumherum. Das ist doch egal. Es geht um Jesus. Wir haben immer noch dieses Fest in Deutschland, wo es um Jesus geht, auch wenn die Gesellschaft natürlich Verkaufszahlen und was weiß ich in den Mittelpunkt stellt. Aber wir können sagen, hey, da geht es nicht um Nikolaus und den Weihnachtsmann, sondern es geht um Jesus. Was für eine tolle Möglichkeit haben wir in unserem Land, dass wir überhaupt eine Adventszeit haben, dass wir Weihnachtsmärkte haben. Ich gehe jetzt selber nicht auf den Weihnachtsmarkt, aber es ist eine Möglichkeit, über das Eigentliche zu reden, nicht über die Verkaufsstände und Glühwein, sondern über Jesus. Und ich mache das schon seit Jahren praktisch so, dass ich, wenn ich Leute sehe, an Heiligabend, auch Verwandte, die nicht gläubig sind, ich sage ganz bewusst, statt frohe Weihnachten, sagt mir so, ich sage gesegnetes Christfest. Einfach einen kleinen Unterschied zu machen. Ich habe dann nicht die Zeit vor der Kirche nach dem 5 Uhr Gottesdienst, wenn Getümmel ist und was weiß ich und jeder heim will und Geschenke auspacken und essen, eine große Predigt zu schwingen. Das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Aber ich kann einen kleinen Impuls setzen, gesegnetes Christfest. Wenn du in einer Familie lebst, wo der Glaube nicht so eine wichtige Rolle spielt, warum nimmst du nicht dieses Christfest, den 24. und liest mal wieder Lukas 2 vor? Warum liest du nicht eine Weihnachtsgeschichte vor, wo es um Jesus geht? Nicht um Plätzchen und Christbaum und was weiß ich. Ihr könnt da kreativ werden und ich mache euch Mut zu überlegen, habt ihr noch eine Woche, wie kann ich die Botschaft von Jesus bezeugen jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit? Wie kann ich das in meinem Umfeld machen? Es ist eine große Ehre. Die Apostel haben es gemacht. Johannes der Täufer hat es gemacht. Und du darfst es auch machen. Ich darf es machen. Wir brauchen keine Angst haben, sondern wir haben die beste Botschaft der Welt. Amen.